Das ist natürlich schon eine super Geschichte. Und du einen Mitarbeiter hast, die was auch neu zu dir kommen und du sagst, schau da, das Programm und gibst dein und dann funktioniert das, wie es auch vorstößt, nicht? Also du musst dann nicht jede Minute dabei stehen bleiben und da schauen und der Vorteil ist aber die Programme, wo man es eingespeichert hat oder die Programme hernimmt, die was schon da sind, du musst den Ofen nicht aufmachen, nicht? Du musst nicht einige und jetzt wieder messen und durch das verliert ja auch die Qualität.
Herzlich willkommen bei Roll-In Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Rolling Pin Talks. Mein heutiger Gast ist wohl einer der Shootingstars unter Salzburgs Köchen. Im Hotel Sonnhof im schönen St. Veit im Pongau sorgt er mit seiner Jäger- und Sammlerküche seit einiger Zeit für ordentlich Furore. Seine ganz neu gedachte Terroir-Küche wird mit 17,5 Punkten und 4 Hauben im Gourmillon ausgezeichnet. Außerdem ist dieser Spitzenkoch so ganz nebenbei Hoteldirektor und Diplom-Sommelier in Personalunion, wenn man so will. Ich freue mich wirklich sehr, ihn endlich einmal zu unserem Rolling Pin Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Vitus Winkler aus dem Hotel Sonnhof.
Hallo Lukas, ja danke. Freue mich auch, dass ich dabei sein kann und ja meine Philosophie ein bisschen erzählen kann aus meinem Leben.
Ja,
danke, dass ich da bin.
Ja, Zeit wurde es auch, finde ich. Und vielleicht ist das auch so ein wenig Schicksal, dass wir ausgerechnet heute über deine extrem naturverbundene, kräuterlastige Küchenphilosophie sprechen, weil möglich, dass heute die 30-Grad-Grenze zum ersten Mal in Österreich geknackt wird. Also ich nehme an, ein ziemlich inspirierendes Wetter auch für einen Kräuterfanaten, oder?
Ja, schon. Aber wenn man rausschaut, man sieht schon die ersten Blüten, was wachsen. Wie gesagt, wir waren eigentlich schon vor einem Monat unterwegs und die ersten Bärlauchkapern, sozusagen, also die Knospen eingelegt und die ersten Bärlauchblätter schon fermentiert, auch, wo man Honig draus ziehen. Und ja, also wenn ich rausschaue, da wurdelt es ja schon wieder und möchte ich wieder auf den Berg.
Warst du heute schon im Wald?
Heute war ich noch nicht im Wald, heute war ich noch im Kindergarten. Im Junior schon im Kindergarten bringen und dann eh ab zum Podcast und ja. Aber am Nachmittag sind wir sicher noch unterwegs, werden wir unseren Kräutergarten heute noch pflanzen, weil das ist direkt beim Hotel und da werden wir wieder sicher über 60 Kräuter bei uns pflanzen, die was wir wirklich vor Ort haben dann, was wir wirklich am Abend auch frisch sammeln können. Und ja, ist so kleine, ja, macht einfach Spaß, wenn du es vor Ort hast und inspiriert dich auch wieder, neue Gerichte zu entwickeln, wenn du die Blüten und Knospen wirklich am Hotel auch hast.
Ich meine, es ist jetzt geht's halt wirklich los. Also das hört man auch, da wird gesetzt und da wird nach draußen geschaut. Was ist eigentlich, wie tust du eigentlich im Winter?
Ja, im Winter, sage ich mal, nehmen wir sehr viel Fermentiertes, sehr, sehr viel Eingelegtes. Also wir haben unten bei uns ist vom Hotel her, sind es ja fast 5 Stöcke, wenn man so sagt, ist ja Hanglage. Unser Hotel sind 2 Häuser und da haben wir im -2 sozusagen so eine kleine Schatzkammer gemacht mit Schränke, wo wir die ganzen Sachen lagern. Auch ersichtlich für unsere Gäste, damit dass die auch ein bisschen inspiriert werden und manche fragen, kann man da was kaufen? Und so, wenn sie vorbeigehen und beim Wellnessbereich dann. Und ja, ich sage, genau, momentan noch nicht, eher im Frühjahr, dann schauen wir noch, was überbleibt, so ungefähr. Und da machen wir sehr viel ja, Haltbares am Teller und ein paar Kräuter, was wir von der Nationalparkgärtnerei kriegen, die dort in Glashäuser hochziehen, also die sind im Boden drinnen, mit Bodenwärme, wo die Energie vom Boden aufkommt, also mit so tiefen Wärme. Und da kriegen wir noch ein paar Kräuter, aber das meiste, sage ich immer, ist eher nicht komplett frisch am Teller von den Kräutern, sondern man sollte irgendwie auch die Natur spüren, ja, im Winter, im Frühling, im Herbst, im Sommer, was für eine Jahreszeit ist eigentlich. Nicht? Und das versuchen wir dann auch am Teller wieder zu spiegeln und natürlich sind dann da nicht so viele Blüten und frische Kräuter drauf, wie es jetzt im Frühling sind. Also jetzt haben wir sehr, sehr viel Blüten, alles Mögliche. Und gestern bin ich noch vorbeigefahren, in Salzburg habe ich noch Nähe von meinen Schwiegereltern, da sammeln wir meinen Bärlauch. Da sind so viele Blüten und die haben jetzt noch schnell ein paar Blüten geholt.
Ja.
Und ja, also geht das Herz auf.
Ja. Also bevor wir vielleicht zu sehr medias in res da eintauchen, also für alle, die es nicht wissen oder gerade nicht am Schirm haben, also heruntergebrochen könnte man sagen, machst du eine zutiefst regionale und saisonale Küche mit Kräutern, Bergkräutern, oft als Protagonisten, richtig? Also die Kräuter haben bei dir wirklich einen, ich würde schon sagen, eine fast schon eine Hauptrolle oft auf den Tellern, mehr zumindest als man es vom Großteil der anderen Köche kennt. Wann war das eigentlich für dich klar oder wann hast du diese Bahn eingeschlagen? Du hast du den Betrieb also übernommen beziehungsweise eingestiegen so richtig in Betrieb 2012, richtig? Also vor mittlerweile 10 Jahren.
Ja, stimmt. Genau, heuer haben wir dann im Herbst unser 10-jähriges Jubiläum, meine Frau und ich. Haben wir den Betrieb von meinen Eltern übernommen. Also klassischer 4-Sterne-Betrieb in der Gastronomie. Bin dort aufgewachsen, kulinarischer. Und schon eingeführt worden von meiner Mutter in diese Thematik. Der hat schon sehr gut kocht, sehr bodenständig, aber auch eben schon Vogelbeeren verwendet und einfach so ein paar Löwenzahnhonig gemacht und solche Geschichten. Und ja, durch die hat einfach schon in Gastein dann eine Ausbildung gemacht und auf Saisonen einige in Ausland da und Österreich, Arlberg, Korsika, Mallorca, bisschen in Kärnten unten, auch in Österreich, in Salzburger Land ein paar Betriebe gemacht. Und erst später, wie ich dann heimgekommen bin, dann ist mir die Natur erst einmal bewusst worden, auch durch diese Reisen, was ich gemacht habe, Neuseeland, Australien. Und eigentlich noch Neuseeland, wie ich zurückgekommen bin, dort würde ja jeder, sag ich mal, jeder Wasserfall, der was 1 Meter groß ist, als Spektakel dokumentiert in der Karten, was man sich anschauen sollte. Das ist ein wunderschönes Land, aber da habe ich gemerkt, hey, Österreich, was für Paradies haben wir eigentlich da, ja? Wenn man da links und rechts schaut und das habe ich dann gemacht auf meine Wanderungen. Erst habe ich mal die klassischen Sachen abklappert, so wie die Grimmler Wasserfälle und bei uns die Liechtenstein-Klamm und so die Sehenswürdigkeiten, aber mit meiner Freundin damals, also mit meiner jetzigen Frau. Und dann habe ich erst gecheckt, wie schön Österreich ist, ja. Und auch wie geiles Wasser wir haben. Und das hat mich dann wirklich erst zum Umdenken gebracht, ne. Damals war so Molekularküche am Start. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist coole Techniken und so, ja. Aber das jetzt vereinen mit der Region, mit der Heimat und irgendwie ist eins zum anderen kommen. Jeden Tag ein anderes Kreitel.
Aber das war schon so, dass durch deine Auslandsaufenthalte, da hast du jetzt, das ist interessant, was du sagst, dass da in Neuseeland alles irgendwie, also jeder kleinste Wasserfall wird da als Sehenswürdigkeit verkauft. Ist er nicht notwendigerweise schlecht, sondern im Gegenteil, du hast da irgendwie das Gefühl gehabt, Österreich könnte da auch ein bisschen noch mehr machen, was, wie soll man sagen, Attraktionenvermittlung angeht.
Ja, sicher, es gibt immer ein paar kleine Ecken, die was wirklich herausstechen, nicht? In jedem Dorf fünf Plätze, was wunderschön sind, aber ja, das war ja damals auch vor 15 Jahren. Und mittlerweile ist Österreich da schon sehr stark, auch im Marketing, finde ich, präsentiert das sehr gut nach außen. Auch die Kulinarik mit Essen, das Salzburger Land ist sehr stark, finde ich. Und man
Absolut, ja.
braucht sich da überhaupt nicht verstecken und ich glaube, das haben wir ja schon kapiert in Österreich. Und das macht da den besonderen Reiz des Landes auch aus. Ne? Das haben wir jetzt bei Corona gesehen, dann das wieder eintauchen in die Natur und zurückbesinnen und ein bisschen, ja, die Wanderweg gehen, wo du allein bist und nicht in Gruppen und ja, nicht das Entertainment, sondern wirklich das mit dir, mit der Familie, mit den Freunden. Das sind da die schönen Werte, die was man in Erinnerung haben sollte, ne? Nach einem Urlaub. Die schöne Zeit miteinander.
Jetzt abgesehen von Corona, weil Corona hat ja da sicher war ja ein extremer Booster, um ein Corona-Wort zu benutzen. Hast du es jetzt ganz abgesehen eben von Corona auch bemerkt, dass da im Tourismusland Österreich auch marketingtechnisch viel mehr passiert ist als in den 10 Jahren zuvor, also als von 2000 bis 2010. Hast du das Gefühl, so zwischen 2010 und 2020 ist viel, viel mehr weitergegangen?
Ich glaube, die Chance haben wir schon ergriffen, dass man Österreich als Sommerdestination anerkennen kann, ja, und dass man das auch freigetragen, da haben sie sicher super gemacht und die Leute waren ja auch da, also umliegenden europäischen Nachbarn, die haben das natürlich genossen und wir merken es auch heuer wieder, also dass es so einen starken Sommer, die Nachfrage da war, die Buchungen schon für den Sommer da waren, das haben wir bis dato noch nicht gehabt. Natürlich haben wir umgebaut und haben sehr viel entwickelt in unser Haus, reingesteckt, sehr viel Arbeit und Liebe. Und das ist natürlich auch entscheidend gewesen, glaube ich. Aber so viel Buchungen, was wir jetzt schon im Winter gekommen für den Sommer, haben wir vorher nicht gehabt.
Also selbst dieser Sommer besser als die letzten beiden.
Also ich glaube, dass der Sommer sicher sehr gut wird. Der letzte war der beste, was wir jemals gehabt haben. Und
Jemals.
ja.
Ja. Und nur für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr seid ja in vierter Generation. Ja? Also ihr
Ja.
habt ein
Ich rede jetzt, ich weiß nicht, was meine
paar
Eltern
Richtwerte.
waren, aber, aber von mir aus kann ich sagen, was ich im Kopf habe, war das sicher der beste Sommer. Also durch die Mischung im Gourmet-Restaurant plus die Hotelgäste und ja, tolles Wetter immer gehabt und ja, muss ich sagen. Haben uns trennt, kann man schon so fast so sagen, ja. Haben wir schon die Leute absagen müssen.
Du hast ja, habe ich das richtig im Kopf, 2000, ich glaube, Gomeo 2019 hast die vierte Haube geholt.
Ja.
Gell? Hast du da was gemerkt von der Klientel? Hat sie die geändert? Ist mehr international geworden oder wie war es überhaupt auch davor aufgeteilt? Wie kann man sich so ein bisschen das Gästeprofil bei euch vorstellen?
Also ich finde schon, ich glaube, das ist auch wichtig für die Jugend und so und oder was Betriebe übernehmen auch. Es wird schleichend gehen, gell? Also ich finde, wir, auch wenn wir den Betrieb übernommen haben und meine Eltern waren dann wirklich weg, ja, also die haben, noch, haben wirklich dann Pension gemacht. Das war auch sehr wichtig, finde ich, dass man sich entfalten kann, aber halt nichts überstürzen. Und wir haben die ersten Jahre dann kleine Veränderungen gemacht im Betrieb und die Vision war schon immer da, also einer der besten Köche Österreichs werden und einfach das, ja, meine Philosophie auszubringen in die Welt.
Wir sagst du jetzt, das ist deine Frau, Eva Maria und du, richtig?
Genau, um das ganze Team. Also,
Ja.
als Koch kannst allein, finde ich, nichts erreichen. Du musst ein Team dahinter haben und die was den gleichen Spirit haben. Und genauso mein Sous-Chef, der Ralf und der Thomas, Junior Sous-Chef, ist auch schon das dritte Mal wieder zurückgekommen und bringen auch wieder voll viel Input in unsere Küche und pushen ja uns gegenseitig. Und ja, mit meiner Frau an meiner Seite ist sowieso ein Wahnsinn, was die alles macht, nicht hinter die Kulissen auch noch, plus für die zwei Kinder, also das muss man erst einmal managen. Hochachtung, ja, was so
Ja.
eine Frau eigentlich was leisten muss.
Ja. Das war 2012, also hast du den
2012
Betrieb
haben wir übernommen,
habt's
genau.
übernommen. Das war, ich meine, es war schon geplant, gell, soweit ich weiß, dass du den Betrieb irgendwann mal übernimmst. 2012 war dann doch ein bisschen früher als gedacht.
Ja, also mein Vater hat eine Diagnose gekriegt bei einer gesunden Untersuchung, dass er Krebs hat, Leukämie. Damals war ich so 27, 28. Und ich wollte den Betrieb schon übernehmen. Ich bin schon gerade daheim gewesen, ein paar Jahre. Eben durch meine Frau bin ich dann eigentlich daheim geblieben. Habe gesagt, geh nicht mehr auf Saison. Wenn wir uns kennengelernt haben, habe ich gesagt, nein, diese Liebe gibt es da Chance, nicht? Du wirst ja daheim bleiben, damit das dieser ja, was wird. Weil die Frau, also habe ich mich schwer verliebt haben und gesagt, nein, da muss ich der Liebe eine Chance geben und bin nicht mehr auf Saison gegangen. Und dann habe ich mich daheim gleich eingekaut in die Küche, erst noch im Diplom-Sommelier fertig gemacht und Weinkarten verändert schon ein bisschen. Und ja, und
In die
dann haben wir diese
Küche, nur ganz,
Cheops-Project.
ja,
Ja?
entschuldige, nur ganz kurz, in die Küche. Bei ganz vielen ist das so ein bisschen abgespeichert, zum Papa in die Küche. Bei dir ist es die Mama, die in der Küche war
Ja,
und
genau.
Papa Service.
Ja, eigentlich so wie es eh früher war, nicht? Also die Oma hat schon gekocht, Urgroßmutter, und meine Mama war dann bei uns die Küchenchefin und hat damals schon eine Haube hat gekriegt, 1997 war das, und hat dann ja immer eine Haube gehabt. Und wie ich heimgekommen bin, hat sie einmal sehr viel inspirieren lassen von mir und haben wir gemeinsam dann Gericht hinein gemacht und dann haben wir zu zweit dann, ja, Mutter, Sohn, du haben wir da kochen können, haben habe drei Lehrlinge gehabt in der Küche und dann haben wir die zweite Haube gekriegt, nachher im zweiten Jahr dann. Und es war schon mal ein super Erfolg. Und ja, leider dann ist mein Vater nicht so gut gegangen. Gemerkt hat er es am Anfang nicht, nicht. Und dann haben wir irgendwie gesagt, ja, also er möchte die Pension, dass der Druck auch weggeht. Das war für mich auch wichtig, nicht, den Druck wegnehmen, weil das ganze Unternehmen, die ganze hinter die Kulissen, was das so ja, haben, erledigen musst. Und
ja, klar. Und das war ja gesundheitlich für ihn im Jahr auch total wichtig, dass da einfach so dieser Arbeitsstress einfach von den Schultern fällt.
Ja, total, weißt du, der tägliche Stress, dass du überhaupt keine Zeit. Damals ist ja noch tragischer gewesen für eine Gastronomie, Tag und Nacht arbeiten und wenig frei und das hat sich schon sehr geändert, muss man sagen. Dass man da ein bisschen unbesinnt, da ich selber, dass du mehr Zeit für die Familie nimmst. Und da war mir einfach wichtig, dass der Papa einfach den Druck weg hat, dass wir den Betrieb dann führen und er sich konzentrieren kann, dass er wieder gesund wird. Ja. Meine Mama, gute Köchin, die hat ihm dann natürlich gleich mal die Ernährung umgestellt und kein Zucker mehr, am Anfang kein Alkohol, kein Zucker, das ist eine der wichtigsten Sachen. Der Krebs, damit dass der einfach kein Futter hat zum, ja. Und dann haben wir vor 10 Jahren, und zwar 12, also 2012, den Betrieb übernommen. Und dann ist der Steilberg aufgegangen, muss man sagen, eigentlich. Ja, wir haben wirklich sehr viel investiert am Anfang, Kleinigkeiten. Das war für uns auch schwierig. Du vorher hast du nur aufs Kochen konzentriert. Auf einmal bist du dann wirklich Chef für die ganzen Mitarbeiter, finanzieller Druck, alles schauen, wie was funktioniert.
Unglaublich, als hätte man als Küchenchef nicht generell auch schon ausreichend zu tun.
Ja, das denke ich mir oft heutzutage, wenn du oft bei anderen Küchen schaust oder wo oft einmal mitkochst und schaust oder wie die Jungen umgehen oft mit den Lebensmitteln und oft bei Wettbewerben sehe ich es auch oft, ich meine, da ist ein Stress natürlich da bei so einem Wettbewerb, aber bitte schaut auf, dass du nicht so viel wegschmeißt, nicht? Und die Mülltrennung und so, das ist einfach, heutzutage ist das eher nicht so da. Das müssen sie echt gut lernen und das habe ich auch lernen müssen. Und da ist wirklich viel Geld drinnen, weil 3-4 Löffel oft vor irgendeinem Tartar geschnitten oder Teig, das sind schon wieder 5 Portionen, wie gesagt, beim Abendservice und genau die 5 Portionen fehlen da oft und muss das wieder produzieren. Und die Zeit ist ja auch immer für die Mitarbeiter, nicht? Du musst das wieder produzieren müssen und dann schmeißen sie es weg und darum finde ich den Umgang mit Lebensmitteln ganz, ganz wichtig, ja? Das Mittel zum Leben. Und das muss man auch sehen, ist kein Produkt.
Ja, das war ja, hochinteressant, weil das letzte Mal, wo ich dich angerufen habe, da warst du gerade mit dem Christian Lankes von Rational beschäftigt. Du bist ja überzeugter Rationaltäter, wenn man so will.
Ja, das schon seit Generationen. Ja,
ja, ja. Und wir haben dann sogar ein bisschen auch geredet, weil ich habe dann die, also aus journalistischer Neugierde heraus auch ein bisschen gefragt, was da im Busch ist. Du wirst dann eh noch ein bisschen länger darüber sprechen, nehme ich an, weil es stehen ja Umbauten und so ja dann auch an. Aber da hast du mit dem Christian Lankes von Rational eigentlich zwei ganz wichtige Aspekte. Ja, intensiv bist du mit dem das durchgegangen, auch was diese ganzen Kompidämpferfunktionen angeht. Erstens mal dieser Gesundheitsaspekt, du hast ihn vorhin ein bisschen angeschnitten, auch was diese Ernährungsumstellung bei deinem Vater damals angegangen ist, dieses schonende Garn. Und der zweite Aspekt ist natürlich diese Mitarbeiter, ich möchte jetzt nicht sagen Problematik, aber vielleicht Mitarbeiterherausforderung auch. Wo so ein Gerät natürlich extrem unterstützend sein kann.
Das ist auf alle Fälle so. Also wir haben mittlerweile schon so einen Rational eben jetzt gekauft und haben jetzt die Einschulung gehabt. Früher hast du einfach klassisch gekocht, ja, beim Kombidämpfer da mit entweder Dampf oder die Kombi oder einfach, ja, so das Gefühl. Und jeder Koch macht es anders. Ja. Also ich finde, das ist ja das Wichtige, wenn du Sachen dann einspeichern kannst, Rezepturen und wie oft ist, du hast, an dem Tag machst du das und 3 Wochen später auf einmal hast du wieder das Rezept am Schirm, weil du es halt wieder im Menü hast und dann vergessen es halt die Leute, weil sie einfach schon so viel im Kopf haben und da ist das halt einfach perfekt, wenn du ein Rezept einspeichern kannst, weil du kannst es ja selber einspeichern, also wir haben auch die vorgespeicherten Programme genommen, getestet. Und das Coole ist, dass die nicht starr sind. Das heißt, du kannst sagen, okay, passt, dann mal 5 Grad runter, ein bisschen feinjustieren da nochmal, weil ja, jedes Lebensmittel ist anders. Mhm. Und da war er dann fasziniert, dass wenn ein Fleisch jetzt ein 2 Kilo hat oder 3 Kilo, weil bei uns die regionalen Tiere sind ja auch unterschiedlich groß dann, aber uns geschlachtet werden. Bei den Bauern, das ist ja auch nicht immer so punktuell, wenn es da holländisches Rind her nimmt, so ein Kalb, wo das genau seine 7,9 Monate gezüchtet worden ist, sondern da sind die Stickerl anders. Und das kann das Gerät ausmessen. Und das hat mich schon fasziniert, dass die das dann sagen, okay, passt, in 2,5 Stunden ist das das Fleisch fertig.
Das heißt, das Gerät misst die Größe und was im Rückschluss, dass das halt dann 4 Minuten
macht oder so. Ja, genau.
Das wird dann worden. 4 Minuten weniger gegart, als wenn es jetzt 300 Gramm mehr hätte oder so.
Ja, genau.
Ja.
Also im ganzen Bratenmäßig ist das schon recht cool, nicht? Und natürlich sollst du dann fein justieren und jeder macht es anders. Aber wie Christian hat gesagt, das sind ja Top-Köche dahinter gewesen, die was sie Tage damit beschäftigen, sind jeden Tag, die was so ein Bäcker, sie haben ja, die was die Rezepte machen, die sind ja Profis in ihrem Gebiet, die haben ja nur das zum Tor, damit dass die Rezepte perfektionieren.
Die und machen das ist schon die super. Dann hauptberuflich dann die Rezepte für einen Kombidämpfer
einspeichern,
ja. Perfektionieren, kreieren, damit das sozusagen dann gelingsicher und verlässlich ist.
Genau.
Wahnsinn, ja.
Und das ist natürlich schon eine super Geschichte. Und du Mitarbeiter hast, die was auch neu zu dir kommen und sagst, schau da das Programm und gibst dein und dann funktioniert das, wie es auch vorstößt. Nicht? Also du musst da nicht jede Minute dabei stehen bleiben und da schauen. Und der Vorteil ist aber die Programme, wo man es eingespeichert hat oder die Programme hernimmt, die was schon da sind, du musst den Ofen nicht aufmachen. Nicht? Du musst nicht einige und jetzt wieder messen und durch das verliert ja auch die Qualität. Den Kombidämpfer jetzt aufmachst, der Dampf geht aus und so, dann funktioniert ja das Rezept eigentlich nicht mehr. Mhm. Und das haben wir früher immer machen müssen. Du hast geschaut, hast eingestochen mit der Grobe, ist Fleisch jetzt fertig oder nicht. Aber wenn du Kerntemperatur früher schon damals gehabt hast beim alten Gerät. Mhm. Und am Anfang haben wir gedacht, okay, jetzt nimmst du ein neues Gerät und fertig. Aber eigentlich war das Coole, dass wir jetzt da die Einschulung nochmal gehabt haben und als Koch denkst du immer, du kannst sowieso immer alles besser und Dings, aber da haben wir schon ein paar coole neue Features mitgelernt und das taugt gerade den Mitarbeiter jetzt und jetzt probieren wir auch oft einmal Sachen aus. Ne? Mhm. Also jetzt letztens auch Cremeschnitten, sag okay, passt, machen wir Cremeschnitten. So ein Büdel Cremeschnitten drauf und dann hat der Sous-Chef zum Lehrling gesagt, du schau, brauchst nur alles auf ein Tableau rein da und schiebst es rein, führst schon das Cremeschnitten fertig. Hat einmal so geschaut und hat gesagt, nein, so geht es auch nicht, aber wenigstens die Rezepte sind dahinter und du das funktioniert. Ja, und du hast ein bisschen ein gutes Gefühl, du hast eine Absicherung und das macht den Reizer aus, ja. Und Mitarbeitermangel wissen wir sowieso.
Also. Wir haben jetzt gestern gerade, war ja auf Rolling Pin die News, hat mein guter Freund von der Online-Redaktion veröffentlicht gehabt, dass Italien allein für den Zeitraum, ich glaube Mai bis Juli, über 400.000 Mitarbeiter in der Gastronomie sucht. Ja?
Ja.
Und also weit und breit extremer Mangel, ganz schwierig. Und diese 400.000 sahen über 60% mehr, als das im Vorjahr war. Und das Vorjahr war ja auch schon schwierig. Gut, es ist Italien. Ich weiß, ich habe gerade die österreichischen Zahlen nicht vor mir. Rosig ja, wird es bei uns wahrscheinlich auch nicht.
Wir sind gleich, sage ich mal. Also nicht die Zahl, weil es ein kleines Land, aber wirst du wahrscheinlich eine Nuller wegstreichen können. Aber ist trotzdem ein Haufen Mitarbeiter, was wir suchen in Österreich.
Wie geht's denn dir damit? Also spürst du das auch? Hast du dieses Problem auch? Und wenn ja, wie merkst du das dann, oder wie sehr hast du das jetzt auch gemerkt, dass dir zum Beispiel solche Funktionen dann beim Kombidämpfer einfach helfen können? Das würde mich interessieren, da dieser Connex.
Also wir haben es jetzt schon stark gemerkt. Für die Küche habe ich Gott sei Dank noch genug Bewerbungen gehabt, wobei jetzt dann wieder einer abgesprungen ist, kurzfristig, und andere abgesagt habe, ist leider schade, aber wie es heutzutage oft der Fall und da finde ich auch auf deine Jugend ein bisschen zu appellieren, also für das Einstehen, wenn man was sagt, dass man dann auch antritt, nicht? Oder eine habe ich gehabt, die hat sich beworben, ganz lieb mit, und die hat gesagt, nein, sie wird wahrscheinlich die Saison noch gar nicht durchdrucken können, weil sie von daheim, ja, nicht so lange weg will, ja. Ich sage, hey, ist eine coole Geschichte, okay, passt, trifft ja auch mal der Schlag, okay, musst du einen anderen finden, weil der eigentlich ganz gut reingepasst hat, aber akzeptiere ja nicht, und sage ich, cool, und dann sage ich, ob sonst ein paar Wochen so mitkommen kann vielleicht, oder nur einen Monat arbeiten und so, und da was lernen kann, und sage ich, ja, irgendwie eine Idee werden wir da schon haben, und dann kommt es halt nur für einen Monat, nicht? Also wir haben beim Sommer jetzt schon einige, die was zum Bundesheer müssen, wo man sagt, man teilt das auf, die Mitarbeiter, dass man sagt, okay, der ist 3 Monate da, 3 Monate, an die sollen wir uns gewöhnen müssen, dass wir einen großen Wechsel haben, größer wie es früher schon war. Und halt wirklich wichtig finde ich, offen kommunizieren miteinander, also Chef und Angestellter, Mitarbeiter, finde ich, das ist eines der wichtigsten Sachen, wo was nicht so Tag ist, dann findet man auch eine Lösung. Ich glaube, da müssen wir einfach umdenken in der Gastronomie, und Work-Life-Balance ist einfach wichtig, das Wort kann ich zwar schon nicht mehr hören.
Ja, ich glaube, keiner mehr von uns, aber es geht halt nicht. Es geht halt nicht.
Aber, also, ja, wir haben einen geilen Job, weißt du? Also wir haben den geilsten Job, was es gibt in der Gastronomie, und wer kann so schnell Feedback kriegen von gestern, was Cooles gemacht hat, ob es im Service eine coole Bedienung bist und mit Wein was gemacht hast, an der Bar, in der Küche was kreiert hast, also ich gebe das Feedback sofort zurück, bei uns gehen an die Küche, an den Tisch, und wie schön ist das, wenn man was Geiles gemacht hat und am Abend sagen kann, hey, ich habe echt was Cooles gemacht, ich hab Leute glücklich gemacht, und das ist in der Gastronomie das Schönste, was wir eigentlich haben, und das sollte man nicht vergessen. Und da haben wir jetzt leider durch Corona richtig ist in Fahrt aufgekommen, dass wir so schnell Mitarbeiter verloren haben wie noch nie, glaube ich. Und darum haben wir auch diesen Mangel. Ja. Durch die Qualität der Betriebe. Jeder Betrieb ist gewachsen. Ich selber habe jetzt fast doppelt so viele Mitarbeiter wie vorher. Auch weil wir 5-Tage-Woche haben.
Wie waren vorher, wie vor Corona, meinst du?
Nein, generell, wie ich übernommen habe, sage ich mal, im Betrieb. Und Corona
natürlich. So
ich habe jetzt bin von 10 auf 20 gekommen, so in die 10 Jahre. Und so gibt es ja die anderen Betriebe, die was auf 3 auf 4 Stern gehen. Und jeder geht noch mehr in Qualität, braucht mehr Mitarbeiter. Aber die Mitarbeiter arbeiten ja weniger, was ja gut ist, finde ich. Also finde ich 6-Tage-Woche nicht super.
Ja.
Sondern brauchst du einen Ausgleich. Die Mitarbeiter sind viel entspannter, sind viel motivierter. Da wir ja Saisonbetrieb sind, also wir haben ja trotzdem 2 Monate zu im Jahr und können sie auch nochmal zusätzlich erholen und Erfahrungen sammeln. Und wenn du jetzt dann 12 Monate arbeitest, dann müssen wir auf eine 4-Tage-Woche gehen. Ne? Das wird ja nicht helfen. Ne?
Man merkt es ja auch, also man hat es ja auch wirklich gemerkt, auch in Deutschland zum Beispiel die renommierte Althoff Collection Gruppe, die ja auch den einen oder anderen 3 Sterne im Portfolio hat, auch die sind ja von der Serviceanzahl, auch von den Arbeitstagen und auch von der, also runtergegangen und ich glaube Betriebsurlaube sogar raufgegangen. Also ist, glaube ich, auch beispielgebend dafür, dass auch und vor allem in der Spitzengastronomie diese Work-Life-Balance-Thematik einfach wirklich angekommen ist. Und wenn man sich, wenn man dir jetzt ein bisschen zuhört, merkt man auch, ja, es ist schlussendlich für alle Beteiligten Win-Win. Man muss es halt, man muss diese Änderung einfach annehmen, ja, und auch irgendwie umsetzen.
Man muss ja halt mal probieren, und ich sage, im einen guten Winter oder guten Sommer, so wie jetzt, ich lieber stelle mehr Leute ein, ja. Ich sage, ich würde den Service noch einstellen, in der Küche auf alle Fälle noch Service sowieso, weil mein Sommelier jetzt dann bald, sage ich mal, in Karenz geht, das ist ein glücklicher Fall, nicht? Das ist schwanger geworden und freue mich voll, also jetzt für die zwei, mein Sous-Chef, die Frau. Aber wie gesagt, da würde man auch noch Verstärkung einsetzen und einfach noch mehr Qualität im Gast zu bieten.
Ja.
Und auch, dass man mehr Zeit auch noch für die Mitarbeiter hat, dass sie entwickeln können. Aber das ist ja halt auch ein laufender Prozess von mir gewesen, als junger Unternehmer, wo es jetzt rund um die Uhr arbeitest selber, habe ich noch keine Kinder gehabt. In der Früh, in Zwischensaisonen von 8 in der Früh bis 11 auf die Nacht und am Abend sagen wir, hey, haben wir noch nie mehr was gegessen und so. Meine Frau und ich, weil wir einfach so viel Energie eingesteckt haben in unserem Betrieb und wollten halt schon was verändern. Und darum sage ich, ein bisschen schleichender war vielleicht oft einmal besser, ne? Und ja, da muss man halt dann auch ein bisschen umdenken und ein bisschen mehr Zeit für die Familie dann und für die Freunde. Und
aber war es
schlussendlich lebt man auch einmal nicht.
Ja, war das schwierig für die dann, diese Umstellung und das dann auch wirklich so, also da auch Nägel mit Köpfen zu machen, da zack, 4-Tage-Woche für die, da zack, jetzt Arbeitszeiterfassung. War das eine Herausforderung auch, diese Änderungen?
Ist jeden Tag eine Herausforderung, weil die Gäste natürlich, wir sind eine Dienstleistungsbranche und
vor allem, du hast es anders gelernt, ja, du hast es natürlich auch anders praktiziert, eben wie du gesagt hast, du hast halt rund um die Uhr gekackelt. Ja.
Ja, und jetzt versuchen wir das schon, also Step by Step einfach zu ändern, ja, und auch die Gäste darauf hinzuführen, okay, von da bis da gibt es was zum Essen, da gibt es nichts, und der das gleich bei der Anreise vermitteln, mittags gibt es nichts, da haben wir nur kleine Gerichte, falls man Hunger hat, weil er gerade angereist ist, und abends haben wir dann das, und ich glaube, da muss jeder in seinem Betrieb eine Mischung finden und muss schauen, wo er wirklich Umsatz macht und wo kann er seine Mitarbeiter entlasten. Ne? Mhm. Und das haben wir, sage ich auch, ganz ehrlich, am Anfang auch noch, also ich bin da noch schon lange nicht da, wo ich hin will mit den Mitarbeitern vor die Stunden her. Aber das ist halt mein Ansporn, weil, wie gesagt, nur dann hast du Mitarbeiter, die was wieder zurückkommen oder die was lang bei dir bleiben, und du denen halt was bieten kannst, was einer taugt. Mhm. Ich meine, dass der andere jetzt rausgeht und seine Kräuter holt für ein Gericht oder so, der sagt, er will selber aussehen, weil er am Tag ist. Mhm. Und das finde ich immer so cool, wenn die Leute von sich aus dann schon marschieren gehen und sagen, Chef, schau, das habe ich schon geholt und Dings, oder was ist das für Kraut, und das haben wir noch gefunden. Und das taugt mir halt, wenn ich die Leute inspirieren kann, wenn ich auf diesen Weg hinbringen kann. Und das ist für mich eigentlich so mein Ziel, was ich immer habe, ja, dass die Leute inspirieren kann und die den Spaß an der Arbeit haben und das auch sehen. Weil wenn du Spaß hast in der Arbeit, dann ist keine Arbeit. Mhm. Und dann braucht man keine Work-Life-Balance. Dann kann man sagen, ja, die 2 Tage mache ich das und die anderen 5 Tage bin ich halt im Betrieb, aber trotzdem habe ich ja meine Stunden, wo ich frei habe, wo ich ins Schwimmbad gehen kann, wo ich mehr erholen kann.
Ja.
Weil nur so bringst du Leistung, nicht?
Ja. Die Qualität, ich glaube, das ist auch wissenschaftlich erwiesen, die Qualität und auch die Freude steigt ja dadurch. Also steigt ja auch, indem man eben nicht 24/7 ständig sich einen abrackern muss.
Das habe ich auch lernen müssen, ja, dass du eigentlich am Betrieb arbeiten musst und nicht im Betrieb. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht in der Küche stehe, aber dass man wirklich sich ein bisschen zurückgehen kann und dann überlegen, okay, wie funktioniert unser Betrieb eigentlich? Was ist positiv, was ist negativ? Und wenn du drauf schaust, wie so auf eine Vogelperspektive, dann tust du halt einfach ein bisschen leichter, und wenn du ein bisschen Luft hast, dann kannst du auch Sachen verändern, ne? Die was in eine andere Richtung gehen. Und du eben den ganzen Tag in der Küche stehst, von der Früh bis auf die Nacht, dann kannst du schwer Sachen verändern, weil du einfach nur deinen Mikrokosmos siehst. Du siehst nur deinen kleinen Arbeitsplatz, siehst aber nicht, was passiert im Service, was passiert bei den Putzfrauen, was passiert bei den Gästen. Ja, wie nehmen die das vor, und das war mir dann jetzt schon wichtig, und das habe ich eigentlich die letzten Jahre dann auch umswitchen müssen, dass ich mehr Mitarbeiter auch brauche in der Küche, und ich muss nicht jetzt kriegst du noch gar selber oben dran, sondern mir macht das ja viel mehr Freude, wenn ich mit ihm was lerne und der macht das dann perfekt, oder manche machen das Brot dann besser wie ich dann schon, weil das ist ja viel cooler, wenn ich dann sehe, hey, Wahnsinn, was ihr geleistet habt in einem halben Jahr, seid ihr von dem Step auf einmal zu dem Step kommen, vom Kommi zum Chef der Partie. Und das taugt mir, da kriege ich ein Ganzelhaar, wenn ich das miterleben kann bei uns im Betrieb, und ja, das macht eigentlich die meiste Freude.
Du hast jetzt vorher mal gesagt, du bist jetzt mit den Stunden auch noch nicht dort, wo du hin willst, und du hast da auch, höre ich da auch ein bisschen raus, also ganz viel noch so Optimierungsambitionen. War das auch ein bisschen der Grund für den Besuch von Christian Lankes von Rational, dass man sich da anschaut, wo kann zum Beispiel ein Kombidämpfer, ich weiß nicht, was du sonst noch hast in der Küche, wo kann der da auch gezielt entlasten?
Für die Methoden auf alle Fälle, gell? Also das ist so, okay, kannst du ein Nachtprogramm reinhauen, kannst du was in der Nacht schon garen, damit das da ofenfrei ist. Wie gesagt, wir haben derzeit nur einen Kombidämpfer, und wir müssen da auch noch weiterentwickeln und schauen, wie viele Geräte noch einsetzen kannst, einfach um die Mitarbeiter zu entlasten, weil derzeit haben wir wirklich einen Plan aufgestellt, wie du uns Tennis spielen gehst, so, weil ich kein Tennis spiele eigentlich, von der Stunde bis der ist das drinnen, da ist das drinnen, weil meistens war es so, in der Früh, jeder dort reden, was wir machen und wie man das, und dann fangen geht einmal zum Arbeiten an, dann hast du eigentlich 2, 3 Stunden in den Ofen la, und dann kommen die Kollisionen her, und deshalb haben wir so einen Dienstplan, Zettel gemacht, da schreibt jeder rein, wann er was macht, nicht? Weil beim Brot, wenn man jetzt für à la carte und so die Brote backen und so, das ist auch mit den Vorkehren und Dings. Und dann überschneiden sie Sachen und dann brauchst du einen Kuchen für Nachmittag, da würde ich das Fleisch schmoren und ja, natürlich hast du Zivit gerade da, aber gewisse Fleischarten, da brauchst du einen Kombidämpfer, finde ich, oder das wird ihnen so witzig, nicht so.
Zum wie, Beispiel wie so, was jetzt an Fleischgerichten, was wären da so ein Beispiel, was jetzt den Kombidämpfer vielleicht auch jetzt mit dem neuen Input vom Christian zubereitest. Hast du da so
also klassischer Schweinsbraten zum Beispiel ist auch, haben wir früher immer so weit gegart, nicht? Also mit Gewürzen und alles einmariniert und über 12 Stunden dann. Und da war immer das Problem, dass die Krusten einfach nicht gescheit worden ist. Ja? Doch das, dass das im Vakuumbeutel die ganze Zeit wach wird, das wird zu ja, weich. Und da die Feuchtigkeit damit auszubringen, dann haben wir es 12 Stunden noch unter der Wärmebrücke, Blacksack, noch trocknen lassen, nebenbei im warmen Sud. Und ich glaube, da gewinnst du schon mal eine gewisse Zeit und Sicherheit dann für die Mitarbeiter, wo du sagst, okay, das zack, das ist da eine. Und dann funktioniert das.
Und das braucht jetzt, das, wie viel, das braucht, wie viele Stunden sparst du jetzt dadurch?
Ja, da sparst du die lockere Hälfte, ja. Und das ist jetzt schon auch von Vorteil. Aber Wildfleisch, finde ich, also Wildfleisch hat eine andere Eiweißstruktur. Vom Fleisch her, das heißt, das wird immer leberartig, wenn es zu lange garst. Und das passiert meistens beim Sous-Vide, wenn du es nicht richtig machst. Und da finde ich auch anbraten, Ofenschirm, Kombidämpfer rein, einbacken und dann mit niedrig gar, also mit fallender Temperatur arbeiten. Das ist 101. Also da hast du wirklich ein zartes Fleisch, aber es ist saftig, ne? Und nicht leberartig.
Ja.
Kann ich gleich eine Leber kaufen.
Ja. Wann das, das zum Beispiel mit dem Wild, das war, oder mit dem Schweinspartner, waren das schon eingespeicherte Rezepte oder waren das solche, die du dann eingegeben und eingespeichert hast?
Schweinsbraten gibt es ein eingespeichertes Rezept.
Wahnsinn, ja.
Und das mit Wild ist, also da bin ich immer so, ja, don't change a winning team. Beim Wild, das mache ich immer so, ob es ein Braten ist oder so, das habe ich immer so gemacht. Und auch beim Braten damals im Schü-Ansatz, also wirklich ein kräftiger Schü. Mit Gemüse und alles schon drinnen, da kommt das gebratene Fleisch rein. Das funktioniert hervorragend, das kannst du da super warm halten über das Abendservice. Und ob der jetzt eine Stunde früher kommt oder nachher, das Fleisch ist immer gleich. Und das macht das schon super, das Gerät. Und da habe ich halt eine Riesenfreude dabei, dass man dann einfach die Qualität rausbringt. Weil es einfach die Leute, ja, nicht wie in manchen Restaurants, kommen, wo du sagst, okay, du hast ein Menü und die alle kommen gleichzeitig. Dann ist das einfach, aber ja, in 90% von der Gastronomie, da wo die Leute unterschiedlich zum Essen kommen, da musst du immer schauen, dass du einfach ein bisschen Luft hast als Koch und für andere Sachen schauen und nicht, dass du jedes Fleisch frisch machen musst. Weil was passiert dann? Jeder kauft nur mehr Rücken und jeder kauft nur mehr Schollen, Schnitzel, alles kurz gebratene Steaks und so. Und das kann doch nicht das Ziel nicht sein, oder? Wir haben so eine geile Tradition in Österreich von der Küche her, dass man Braten schmort, dass man Innereien oder so verarbeitet und. Das kann man alles vormittag produzieren und dann halt nochmal warm machen oder ja. Und ich glaube, und da sollte der Trend schon ein bisschen mehr hingehen wieder, dass man das ganze Tier verarbeitet. Und da helfen sich eine Geräte enorm, weil manche sind halt noch keine ausgelernten Köche oder halt mit 19, 20 habe ich auch keine Ahnung gehabt am Anfang vom Braten, nicht? Und da habe ich auch Teile einfach von der Mama lernen müssen und wie funktioniert das, weil du einfach zum Fleisch selten zugelassen worden bist.
Ja, klar, das
in
ist
der auch Ausbildung.
Natürlich. Und da weil wenn du das versäumst, hast du halt das Problem dann, ne?
Und dann ist das Problem, dass die jungen Köche dann zu früh dann schon Sous-Chef und Küchenchef werden und dann sollen sie das bringen und dann schreiben sie natürlich einfache Sachen auf, was halt einfach auf den Griller schmeißt. Und da haben wir eigentlich diese Karten klassisch, Schnitzel und Steak und fertig. Und ich glaube, da sollte man ein bisschen umdenken wieder, die junge Küche, und sie versuchen einfach einmal was zu machen, einen Sonntagsbraten wieder einzuführen und
Ja.
so Geschichten.
Und da ist natürlich diese Gelingsicherheit durch so einen Kombidämpfer natürlich schon auch, ist natürlich schon auch attraktiv, weil wenn es da als Jungkoch, der vielleicht noch nicht so weit ist, dass du jedes Stückel Fleisch beherrschst, da hast du halt natürlich so einen gewissen Sicherheitseffekt damit.
Ja, voll. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und eine kleine Sicherheit auch, finde ich, für die Jugend, dass sie sich absichern können. Okay, das war ja, das funktioniert. Und dann Christian hat gesagt, ja, okay, wenn du nicht glaubst, das Gerät, also dieses Rezept funktioniert jetzt bei dem, dann macht es halt einmal für die Mitarbeiter. Und dann haben wir schon geschmunzelt und haben gesagt, ja, wie gesagt, jeden Tag brauchst du ja ein gescheites Mittagessen auch immer. Und das ist ja das, was wir essen. Ja, du bist, was du isst, ist ja ein Mittel zum Leben, das Lebensmittel. Und sage ich immer zu meinen Leuten, und da ist mir auch wichtig, dass wir gemeinsam Mittagessen, gemeinsam am Tisch sitzen, dann
Dieses
als
Ritual
Team.
des Essens.
Und ja, einfach wirklich alle hinsetzen, nicht der eine da rauchen gehen und am Anfang kommt das neue Mitarbeiter, dann gehen nicht dann rauchen oder geht nichts essen, da geht es mir scheißegal. Entschuldigung, die Ausdrucksweise, aber bitte geh, setzt euch auf und wenn ihr noch was trinkt. Und dann fängt es aber auch an, ja, dass sie dann schon was probieren und wenn es was Gutes gibt, dann essen sie auch was. Und dann holst du die Leute um, dass sie wirklich am Tisch sitzen und was essen. Und wenn es nur einmal eine Kleinigkeit ist, ne? Weil
Ja.
als Koch isst du dauernd und oder sage ich mal, patissiere eher aufs Mittagessen, weil es mit Süßen arbeitet, aber so, wenn du dauernd mit Fleisch oder arbeitest, irgendwie probierst Sachen und Gemüse und dann hast du einfach nicht so den Appetit. Und da finde ich einfach das Hinsetzen, ja, sich Zeit nehmen, ist eine Mahlzeit, oder? Das steckt im Wort drinnen, mahlen, Zeit zu nehmen. Und ja, die Verdauung beginnt im Mund. Und das haben wir Köche sicher alle verlernt in der Gastronomie. Also muss ratzfatz gehen. Und dieses Zeit nehmen zum Essen, das ist eines der wichtigsten Aspekte, ja. Das ist Medizin für unseren Körper.
Merkt man wahrscheinlich als Familienvater umso mehr auch, oder?
Ja, das ist ja die größte Herausforderung, die Kinder glücklich zu machen. Ne? Die Tochter ist jetzt dann
Mit, als wären Mitarbeiter nicht schon schwer genug,
anderthalb.
ne?
Und ja, wie gesagt, Junior hat am Anfang sehr viel Gemüse gegessen, auch Brokkoli und alles probiert und so. Und jetzt gibt es wieder mal eine Phase, wo ich da einfach das nicht so gern mag. Und das ist schon ganz cool. Und die zwangt dann schon auf, ja, ob du ein guter Koch bist oder nicht.
Ja, so schnell geht's. Du hast jetzt das vorhin eben auch ein Stück weit auch unverwechselbarer Zugang zum Essen und zu Lebensmitteln an sich. Also wirklich, man merkt auch, du hast da auch einen engen Bezug zu diesen Begriffen, also diese Mahlzeit, also die Zeit zu mahlen, ja, also das Essen zu zermahlen. Oder das Lebensmittel ist eben ein Mittel zum Leben, gerade auch mit deinen Kräutern. Es ist ja so ein Dampfgarer wahrscheinlich durch diese schonenden Garmethoden auch nie, gar nicht so uninteressant für so eine Küchenphilosophie wie deine.
Sicher ist praktisch, ist einfach das Einmachen, nicht? Mit den Gläser. Da kannst du einen Pickelsud machen, also wir machen den eher mit Honig, Wasser und Essig ohne Zucker, mit Gewürzen drinnen. Du hast da die Kräuter rein oder die Sachen und legst es so ein und schiebst es in den Ofen ab, hast da schon ein Gassystem und da kannst du sicher sein, dass die eingebombt sind, sage ich mal, also dass die wirklich zu sind
Ja.
und kühlt es dann sogar noch runter im Ofen. Das ist schon praktisch, wenn du einfach ja, diese Methoden annehmen kannst. Ne? Und das hilft uns auch sehr, sehr viel. Wie gesagt, wenn du weniger Mitarbeiter hast, du sagst schon das Rezept, wir produzieren dann einfach immer mehr dann gleich, machen das einmal, dann ist einmal der Ofen voll. Also der Kombidämpfer ist ja kein Ofen, weil Ofen ist einer, der was nur warm macht, ne? Also nur mit Hitze arbeitet. Und das ist eigentlich der Unterschied vom Kombidämpfer, was du mit Dampf arbeiten kannst. Ne? Wo ich auch sehr überzeugt war, dann, wenn du jetzt so Crème Brûlée Sachen machst, wo du ja früher mit Soufflé, mit Wasser und so arbeiten musst.
Ja.
Und da gibt es ein eigenes System, wo das runterchillt und Feuchtigkeit dazu haut, einmal vorher mit Horst drauf. Das heißt, du hast keine Blasal dann oben drinnen, sondern wirklich eine gerade Schicht. Und sonst kann es passieren, dass das Wasser wieder aufgetropft, weil es zu heiß worden ist und so. Und das sind so kleine Gimmicks, die was du am Anfang gar nicht so, ja, wie ich ihn gekauft habe, gar nicht so drinnen gehabt, dass ich mir gedacht, okay, jetzt brauchen wir einen neuen, weil der andere wird kaputt werden. Aber da hat mich der Christian auch schon überzeugt, dass man da wirklich coole Features dabei hast und mit dem, was wir jetzt einfach tagtäglich arbeiten. Das hat man schon weitergebracht.
Ja. Welches Modell ist das jetzt eigentlich genauso aus reiner Neugierde?
Das ist jetzt der klassische Combat-Dämpfer mit einem neuen Einschieben. Also der XI, der tut mir wie bei Autonamen einmal schwer, wie der genau
ja,
heißt.
Ja, so. Genau, ich nehme mich auch darum vor.
Und ich habe vor der Höhe habe ich jetzt einen neuen Einschieber nehmen müssen. Mhm. Weil meine Küche ein bisschen niedriger ist mit der Lüftung genau da drüben. Und sonst hätte man sogar einen großen Nagnummer. Mhm. Habe ich gesagt, wahrscheinlich nehmen wir dann eh noch einen zweiten dazu, weil dann haben wir noch einen für die Patisserie drüben auch.
Ja.
Na, und ja, wir machen noch einen größeren Umbau.
Genau, über das werden wir eh noch sprechen. Was mich jetzt noch interessiert hätte, ist von dieser Kräuterthematik her, kannst du uns ein bisschen einen Überblick geben, welche Zubereitungsformen du mit diesen Kräutern hast? Also, weil ich glaube, es ist jetzt ein bisschen ein Irrglaube, sich vorzustellen, dass du da einfach die Kräuter holst vom Garten oder vom Wald und dann verzierst halt ein bisschen dein Gericht damit und fertig. Ja. Bei dir sind das ja wirklich die Protagonisten. Was sind da so, ein bisschen so als Überblick, was sind da so die Methoden, die Zubereitungstechniken von den Kräutern?
Also einfach mal einen Schritt zurückgehen. Unsere Philosophie ist einfach eine wertvolle Zutat, ja. Und das ist, ob es jetzt ein Lebensmittel ist, was man kaufen kann, von Bauern oder eben diese Wildpflanzen, ich rede immer gern von Wildpflanzen, weil Vogelbeeren wie keine Kräuter in dem Sinn sind oder Birkenbaum oder so wie jetzt uns da aussieht, dass ja, Löwenzahn, da nimmst du halt von der Wurzel bis Blatt, bis Blüte, alles her. Darum rede ich immer gern von Wildpflanzen, also nur von Kräutern. Mhm. Ja, diese wertvolle Zutat ist Inspiration für den Körper, Inspiration für den Geist, Balsam für die Seele und Medizin für den Körper. Und diese drei ja, essentiellen Aussagen ist für mich so wichtig, weil jetzt Kreitel hat eine Wirkung bei uns im Körper. Ja. Warum haben wir damals Thymian, der wilde Quendel, also der wilde Thymian ist der Quendel, warum hat man den zum Schweinsbraten dazu, da nicht nur Kümmel, sondern das auch um die Verdauung anzufördern und einfach ein bisschen Schärfe reinzubringen und so und haben sie damals schon ein Wissen gehabt, nicht? Und das ist für mich das Coole, dass du Kräuter, diese Wildpflanzen, ja, in Gerichte einbaust und das versuche ich einfach eine Wissensvermittlung an die Gästen zu bringen. Wo wachsen die Kräuter? Also wir dann unsere Gerichte auf Höhenlagen setzen, das heißt auf der Alm, Wald und Wiese, Fluss und See, wo wir mit Fisch arbeiten oder Bachkresse, die Sachen am Feld, was wächst da? Im Dorf. So Gerichte, wo es halt bodenständiger sind und dann halt zur Baumgrenze, wo wir wirklich mit Holz arbeiten, also mit Zirbenholz, Aromatik, wirkliches Holz verarbeiten, wie man den Geschmack da rausbringt. Und dann haben wir schon mal eine Wildpflanze im Fokus und dann kommt noch ein Künstlername dazu, so wie jetzt zum Beispiel Frühlingswiese und dann halt auch gerade Gänseblümchen im Fokus. Was macht das bei uns im Körper? Und dann die anderen Protagonisten dazu, was man halt dazu kocht. Und so kann sich der Gast schon ein bisschen was vorstellen, nicht? Mhm. Wenn du so einen Künstlernamen hast, wie Frühlingswiese oder Waldrand, dann hast du ein Bild im Kopf.
Ja.
Und das speicherst du ab als Gast. Ja. Aber wenn ich jetzt wohin essen gehe und ich schreibe dahin Brennnessel und Pilze und Nudelteig und Dings und Dings, und dann hast du aber am Tag 15 Gerichte gehabt in deinem Menü, dann fragt die nächsten Tag ein Freund, und wo hast du essen? Ja, und was hast du gegessen? Puh, ja, keine Ahnung. War so viel. Da habe ich so Ravioli habe ich gegessen oder das. Aber wenn du sagst, okay, ich habe so eine kleine kulinarische Reise gemacht, da war ich am Wald, da habe ich das gegessen, das speichert der Kopf ganz anders ab.
Das sind ja diese, also man merkt ja da auch ein bisschen, man hört ein wenig den Sommelier durch, der sich diese, der ein bisschen in Lagen denkt auch, ja, diesen Terroir-Gedanken. Ich nehme schon an, dass das ein bisschen Spuren hinterlassen hat, diese Faszination und diese Leidenschaft für Wein.
Ja, sicher. Früher war ich einfach immer in der Küche bei meiner Mama, schon als kleiner Bub mit 4, als Baby war ich im Rücken oben und habe schon diese Dämpfe und Düfte geheimst. Und genau das hat mir auch dann geholfen beim Sommelier, dass ich diese Blindverkostungen auch mit Leichtigkeit eben durchstritten habe, weil ich dann sehr leicht zuordnen habe können, ist das Pfirsich, ist das Rose, ist das Kraut und so. Und das hat mich beim Wein dann einfach so fasziniert, dass du eigentlich aus einer Traube so viel Geschmäcker ausholen kannst und auch verarbeiten kannst, nicht naturbelassen. Oder wird es im Keller dann nochmal die Eigenheit eingebracht vom Kellermeister. Und ja, da muss ich schon Danke sagen zum Hermann Langkmeier im Burghotel, wie im Arlberg gearbeitet habe. Der hat mich da wirklich eingetigert in die Thematik und hat mich jeden Tag im Weinkeller mitgenommen, wo wir die Fassung gemacht haben, hast du mal was verkostet und da habe ich am dritten, im zweiten Wochen war das schon, da haben wir schon ein Château Petrus getrunken mit Gästen,
Na,
ne?
ah ja.
Und da wirst du leicht
Ja,
versaut.
ja.
Und das ist schon ganz cool und
Versaut.
ja,
Ja.
das ist schon cool, wenn du so Sachen erleben kannst und dann habe ich mich da richtig eingehängt und da waren wir richtige super Truppen im Service. Da waren ganz junge Burschen, so wie ich, und jeder war sehr weinaffin und wollte mehr wissen und wir haben jeden Tag Sachen durchverkostet und mitgeschrieben und haben so einfach unser Wissen angehäuft, nicht? Und jeden Tag einen Wein verkostest und einen Schluck, die gehst dann auch so. Da habe ich so Flaschen, das Achtel, was noch drinnen ist, könnt ihr haben, aber das war ja zum Beispiel Sassicaia oder Tignanello oder so, da ist ja um nichts gegangen, aber die Gäste anscheinend vom Geld her und
Offenbar,
solche
ja.
Sachen kannst du halt dann probieren, ne, die was du sonst eh nicht kriegst, was du nicht einmal leisten kannst in dem Alter, ne. Und
Ja,
da hat man
ja.
sich schon Wissen aneignen können
Ja.
und ich war da 3 Winter oben im Service und dann haben wir auch schon gewisse Freundschaften aufgebaut zu gewissen Gästen. Die haben dann sehr einen Spaß draus gemacht, haben uns auf der Flasche gekauft, blind, haben sie uns dann hergestellt und gesagt, was ist das, ne? Und dann waren die verblüfft und du sagst, okay, der kommt jetzt aus Margaux oder der Teufel weiß nicht, woher, das kann ein Italiener sein und dann sagst du, okay, das ist die Rebsorte und so und dann sind die schon sehr verblüfft gewesen, haben sie eigentlich eine Gaudi damit gemacht
Ja,
und
ja.
wir haben so unser Wissen aneignen können
Ja.
und ja, auch in Zwischensaisonen habe ich dann Reisen mitgemacht mit denen, wo wir ja, bis Slowenien runter sind, Österreich in alle Weinbaugebiete und ja, selber auch dann, wenn Neuseeland war, schaust du natürlich die Weingüter an oder in Australien. Und das ist dann schon cool, wenn du ja das Land siehst, weil du lernst was, ne? Wenn du vor Ort bist, wenn du das Gefühl mitnehmen kannst, wo der Wein wächst und wie du vielleicht da richtig erkannt hast, hat mich das auch inspiriert. Vielleicht einmal einfach die Gerichte auf, ja, wie du so sagst, Lagen zu bringen.
Du hast ja auch einmal gesagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr wo, du hast mal gesagt, eigentlich für unsere Größe haben wir eine viel zu große Weinkarte. Weiß nicht, ob du das immer noch so siehst. Ich glaube, ganz viele beneiden dich um diese Weinkarte und ganz viele weinaffine Leute sind total angetan und fasziniert auch von ja von am Gourmet-Restaurant von dieser Größe, das mit so einer Weinkarte aufwarten kann. Wie viele Positionen habt ihr jetzt? Und ich habe letztes Mal auch ein bisschen herausgehört, als wir gesprochen haben, dass du da auch ein bisschen was vorhast noch.
Ja, auf alle Fälle. Also, ich sag, wir haben uns, jetzt haben wir 350 Positionen, das ist jetzt eigentlich nicht viel, wenn man das so sieht, nicht? Wir sind aber da ein kleines Restaurant mit 20 Gourmet am Abend und im Hotel und da möchte ich den noch richtig aufstocken und da freue ich mich schon die nächsten Jahre, dass ich, ja, wir nehmen jede Saison einfach sukzessive 20 Weine auf bis 30, damit das auch die Mitarbeiter mitkommen. Also das bringt ja nichts, wenn du einfach die Weinkarten aufstockst. Und das haben wir jetzt die letzten 10 Jahre gemacht. Also wir haben gestartet mit 30, 40 Weinen, wie wir Nummer haben. Und jetzt haben wir 350 Positionen, 400, also mit die Champagner und die Sprudelweine und so Sachen, alles mitnimmst. Und dann noch ein paar Sachen sind halt noch versteckt, die was Raritäten sind, die was mit nicht auf die Karten schreiben, wo nicht irgendein Gast da ist und nicht gesehen, etwas, vielleicht hast du irgendwas anders, nicht? Dann haben wir da auch noch ein paar Sachen. Und durch den Umbau, was wir eben vorhaben, was wir so in 1,5 Jahren machen möchten, da will ich dann wieder nochmal ein bisschen Platz schaffen, wo wir dann nochmal so einen coolen Weinraum machen können,
Für
dass wir noch mehr
Verkostungen und
Platz haben.
so.
Verkostungen haben wir eigentlich jetzt eh schon einen Raum, aber wirklich ein Riesenraum, wo man nochmal die vielleicht die Weißweine alle drinnen hat und dann drüben die Rotweine, dass man das ein bisschen trennen kann sogar noch. Und weil erst einmal glaubt, der Raum reicht locker nicht, was mit so einem riesen Weinraum plus Verkostungstisch und alles. Und die haben wir wirklich oben im Eingangsbereich, also wenn du reinkommst, die sind jetzt bei uns im Keller unten, das Zeug, sondern da sind die Flaschen ersichtlich schon bei der Anreise und sind da leider immer sehr fasziniert. Das ist so ein Eyecatcher und ist auch dann unser Chefstable derzeit, weil die Küche bei uns im Keller, sage ich jetzt nicht so gern, weil es ist eine Hanglage bei uns das Haus, also es ist ein Riesenfenster und du kommst gleich in den Garten raus aus der Küche, also zu den Kräutern, aber das Restaurant ist halt einen Stock drüber und ja, da ist jetzt unser Chefstable, wo ich halt dann persönlich mitserviere und bist wirklich im Weinraum, sage ich mal, drinnen, nehme die Flaschen.
Also das greift
ineinander. Ist schon ein cooles Ambiente, genau, und das hat mir damals schon voll taugt und ja, und jetzt ist es eigentlich schon wieder zu klein geworden. Damals haben wir gedacht, boah, das ist wieder viel zu groß, aber jeder Betrieb entwickelt sich weiter und ist halt einfach so, dass wir jetzt da sicher noch einiges vorhaben im Weinsektor.
Was ist denn so ein bisschen die Ausrichtung von der Weinkarte? Welches Thema, beziehungsweise welche Schiene magst du
ein bisschen fahren? Sehr alpin, würde ich mal sagen, Alpenraum, alte Welt. Also jetzt habe ich nichts aus Neuseeland auf der Karte oder Australien, weil entweder man macht das gescheit, finde ich, oder man lässt es komplett. Ja. Lieber nimmt man da noch Sachen auf in der Region und so haben wir hauptsächlich Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich, also was halt den Alpenraum betrifft, ein bisschen Slowenien, Ungarn, einfach ein paar Sachen noch. Und wie gesagt, da werden wir jetzt diese Länder noch bestärken und wie gesagt, die Philosophie der Küche ist ja auch eher der war Küche und nicht international und ich finde auch immer die Sachen daher zu kahren über die Kontinente ist jetzt nicht so meine Philosophie. Ja, also ich bestelle jetzt auch nicht in Österreich irgendwo in einem anderen Restaurant essen gehe oder Weine aus Übersee.
Ja.
Erstens kriegst du immer das Gleiche dann.
Das ist es auch ein bisschen, gell?
Ich meine, würde es ganz gerne im Land, also wenn ich in Neuseeland war, wie da Weine probiert habe, da gibt es schon andere Weingüter auch noch in Australien, also da, das kommt ja gar nicht zu uns. Ne?
Ja. Du hast es jetzt vorhin schon angesprochen, die Pläne ein bisschen, was Umbau und so betrifft. Kannst du uns da ein bisschen was verraten?
Ja, da kann man noch gar nicht so viel verraten, aber wie gesagt, die Küche ist das Herzstück von uns, nicht? Ist logisch. Eben alle sehr, die Küche noch weiter pushen wollen und Vorreiter sein wollen und darum werden wir die Küche eine Ebene nach oben begeben im Restaurant und da werden wir sicher Restaurant auch nochmal umbauen.
Also der Plan ist, dass dann Küche und Restaurant sozusagen eben sind, auf demselben Stockwerk.
Auf Augenhöhe.
Ja.
Ich finde, weißt du, in der Gastronomie ist es schwierig, immer die Kommunikation und da ist bei uns noch schwieriger, wenn du die initiierst, ja, Koch und Kellner. Das ist jetzt schon sehr, sehr mühselig. Wir arbeiten mit Lift. Mhm. Wir haben keine Kamera so, wo du nicht weißt, ist das schon observiert. Also du musst dich wirklich blind verlassen. Ja. Deshalb sind auch sehr viele Köche bei uns oft einmal am Tisch und servieren ein Gericht, weil du siehst, aha, wo kann es weitergehen und ich schaue da auch sehr viel, bin da so der was das im Überblick haben muss dann. Und ich glaube, da gewinne ich sehr viel Zeit. Also ich habe mal einen Schrittzähler, ich habe eher einen Höhenmeter gesehen, ich bin 78 Stockwerke an einem guten Abendservice gelaufen. Und da denke ich mir, die Zeit kann ich in der Küche auch stehen und was kochen. Oder in der Zeit kannst du Gerichte dann noch servieren in der Zeit. Nicht? Also ich muss ausgerechnet, dass du mal eine halbe Stunde nur im Stiegenhaus unterwegs bist, dann läuft was schief. Und so haben wir gesagt, nein, wir müssen schauen, dass wir die Küche aufbringen. Das war immer schon ein Wunsch, aber damals haben wir gesagt, das können wir uns nie leisten. Aber der Betrieb hat sich auch weiterentwickelt und es läuft sehr gut und die Gäste nehmen unsere Philosophie mittlerweile an und wir haben auch super Stammgäste aufgebaut schon. Und jetzt haben wir gesagt, ja, das ist der nächste Schritt, nicht? Erst haben wir immer alles für die Gäste gemacht. Schwimmbad, Wellnessbereich, und Restaurant umbaut, dass wirklich der erste Eindruck einfach das ist, das, was wir herzeigen wollen, der, wo unsere Küche auch ist am Teller. Aber der Gast wird ja nicht, wenn wir nicht mehr zahlen fürs Gericht, nur weil jetzt dann die Küche umbaut worden ist. Ne? Und jetzt haben wir mal geschaut, dass der Rahmen passt. Und jetzt schauen wir, dass die Küche dann nochmal nochmal ein Stückchen gewinnt und
ja.
dass die Küche noch mehr Freiheit haben in der Küche. Wie gesagt, Geräte haben wir alles. Also wir haben, sei es die Mixer oder sei es Automaten oder auch andere Geräte, was du dazu brauchst, Steuergeräte, alles Mögliche. Wir haben da wirklich nie gespart und schauen immer, dass wir die beste Qualität nehmen, weil auch wenn es am Anfang mehr kostet, aber schlussendlich ist billiger. Und ein Gerät, so wie aber jetzt beim Rational, der Ofen, der hat ewig gehalten, den hat meine Mama gekauft, ne, das war so, da war ein Kind, und der hat jetzt echt ewig gehalten. Da ist schon eine Zeit, dass man einen neuen kauft, und ich glaube, das sind auch die Sachen, und lieber mal überlegen und auch ein bisschen auf mehr warten und dann ein gescheites Gerät kaufen, und das hält halt.
Ja.
Und so haben wir es in der Küche auch gemacht. Also wir haben wirklich dann einmal die Fliesen rausgerissen und alles da neu gemacht, so Sachen und Geräte investiert. Und jetzt ist es halt einfach dann eine Zeit, dass man gesagt, okay, macht man die ganze Küche neu.
Wird die Küche dann größer, wenn sie dann oben ist, oder bleibt sie ungefähr gleich groß? Wie kann man sich das vorstellen?
Unsere Küche ist eigentlich recht groß, würde ich mal sagen, aber sehr verwinkelt. Durch das, dass das Haus von 1928 ist, haben wir drei Häuser zusammengebaut. Also mein Opa hat die damals zusammengebaut, also die drei Häuser in ein großes Hotel damals, das war ein Riesenumbau, und meine Eltern haben dann nochmal ein zweites Haus dazu gebaut jetzt, und wir haben diese zwei Häuser verbunden, und du merkst halt einfach, du hast halt einfach fixe, tragende Wände, die was du einfach nicht mehr verändern kannst. Darum bringt gar nichts, die Küche da unten lassen, weil wir die ganze Bude da drauf steht, nicht? Also da druckt schon ordentliche Masse drauf. Wir haben beim letzten Umbau das schon gemerkt, dass wir den Skiraum dann auch anders gestalten haben müssen, weil einfach das ganze Haus da drauf steht. Du kannst einfach nicht sagen, ich baue das so wie jetzt, dann baue ich da habe 3000 Quadratmeter und da baue ich jetzt ein Hotel hin, sondern nein, wir müssen uns einfach arrangieren. Und ja, wenn wir uns mit Nachbarn jetzt noch die Pläne zeigen, wie das ungefähr ausschauen wird, weil der ist eh super, der sagt, okay, da kannst du halt drüber rutschen und es steht da auch kein Steinweg, und da können wir dann, glaube ich, dann recht lässig planen. Ne?
Ja.
Aber das ist schon herausfordernd.
Aber ich nehme an, du wirst dann schon auch wieder auf Rational zurückgreifen, dann, was die neue Küche angeht.
Ja, da haben wir eben mit Christian schon geredet, da schauen wir uns dann an, ne, was für Inputs. Sie machen auch immer so Schulungen, und da werden wir jetzt auch noch ein paar andere Geräte anschauen, wo man vielleicht ein bisschen Zeit einsparen kann. Ne? Zeit ist Geld. Und das ist
Ja,
und die Mitarbeiter, die Zeit ist für mich noch wichtiger, wie das, was ich ausgib. Also wenn ein Mitarbeiter zu mir sagt, er braucht das Gerät, dann sage ich, ja, ich habe schon bestellt, das kommt jetzt schon.
Ja.
Jetzt sind wir wieder so cool, machen eigene Schokolade, und die Geräte, die kommen aus Spanien, bis die da sind, dauert es halt auch Zeit, aber wie gesagt, ich bin da immer offen für alles, weil alles, was die Mitarbeiter Zeit erspart, nicht, was sie machen wollen, da musst du investieren. Also, weil erstens macht es Freude, die Leute, und wenn sie dann sich in die Geräte in die Küche stehen haben, wo auch die Temperatur zurückgefallen ist, ja, so cool, wenn du was abbaust, bevor du das anbrennt, fährt die Temperatur zurück, weil er merkt, das ist schon so.
Ja.
Und das klappt mir als Koch am Anfang nicht, wenn du halt einfach gewohnt bist, du arbeitest mit normalen Sachen. Und wenn man nicht nur gelernte Kräfte hat, ist das schon von Vorteil, wenn du auf solche Top-Firmen zugreifen kannst.
Für wann ist der Umbau dann geplant? Also ab wann wird da im Sonnhof eine neue Küche?
Sagen wir mal 2023,
wir müssen
nicht genau verschreien, weil also wenn jetzt noch ein Jahr auf sich arbeiten, und durch Corona ist auch alles ein bisschen schwieriger geworden mit den Baufirmen. Und da hängt schon noch ein bisschen mehr drum wie nur Küche und Restaurant wahrscheinlich. Da sind wir uns noch nicht ganz schlüssig, ob wir noch ein paar Sachen verändern werden mit Zimmer und die Ausrichtung nochmal, aber. Also grob ist einmal der Fokus auf die Küche und das Restaurant nochmal zusätzlich mit Terrasse. Und ja, dann schauen wir, was da noch alles in der Zukunft ansteht.
Ja, es kommen, habe ich das Gefühl, gute, interessante und vielversprechende Zeiten auf dich und euren Betrieb zu. Wirkt zumindest so. Lieber Vitus, ich danke dir wirklich ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, für den, für einen sehr schönen Podcast, dass wir da auch ein wenig in die Tiefe gehen konnten, was deine Philosophie betrifft, deine ganze Herangehensweise auch. Schön auch, dass wir ein bisschen über diese Mitarbeiter- und Fachkräftemangel-Thematik sprechen konnte, über die irgendwie dann doch vergisst man dann oft bei den Podcasts immer auch ein bisschen diese Thematik anzusprechen. Ich wünsche dir alles Gute für
Danke, Lukas.
Für jetzt erstens mal diese Saison, ja, es wartet viel Arbeit, aber auch viel schöne Stunden auf euch und und ich hoffe, wir sehen uns dann auch ganz bald wieder.
Ja, mir, also danke nochmal, dass ihr eingeladen habt und dass ihr ein bisschen meine Philosophie sagen habt können und ja, und ich hoffe euch draußen da gibt es auch Gas wie wir, damit dass wir Gastronomie in Österreich voranbringen und noch mehr Mitarbeiter wieder rekrutieren, ja. Beziehungsweise auch die Jugend, wie wir auch sagen, da kommt so viel Cooles nach, also bei den Wettbewerben oft, aber siehst du, was die drauf haben.
Ja, ja.
Und die dürfen nicht verhorzen, die müssen wir pushen, die sollen ja einen Weg machen. Mhm. Und ja, wir müssen auch als Unternehmer ein bisschen umdenken jetzt in dieser Zeit und überlegen, weil die Jugend komplett tragen wird sie nicht. Mhm. Wir sind auch wahrscheinlich im Auge des Betrachters von unseren Eltern auch anders drauf bin, wie sie das erlebt haben, wie sie Erfahrungen gesammelt haben.
Ja, klar.
Und ich glaube, da müssen wir uns genauso ein bisschen anpassen und so gemeinsam einen Anstrang ziehen und in Zukunft die Gastronomie noch beliebter machen,
wie sie schon ist. Das sind doch schöne Abschlussworte. Danke dir, Vitus.
Danke.
Und auf bald.
Ich wünsche einen schönen Tag. Alles Gute.
Alles Gute. Grüße. Tschüss.
Ciao.